Wir stehen in dieser Serie von Elisa und wir möchten das Thema anschauen, was sollen wir tun und was nicht. Und zwar anhand von dieser Gegebenheit, wo der Elisa mit seinen Prophetenjüngern diskutiert, ob sie noch nach dem Elia suchen sollen, der entrückt worden ist. Der Elia ist ja entrückt worden. Mit dem sogenannten Ferrari Gottes, mit den feurigen Rossen, mit dem feurigen Wagen. Und wir stehen in dieser Gegebenheit, wo wir das anschauen. Und ich möchte zuerst eingangs einleitend dir zwei, drei anregende Fragen stellen. Hast du schon mal eine falsche Entscheidung getroffen? Es geht dir noch, wenn es eine ist, oder? Was waren die Gründe für die falsche Entscheidung? Hast du dort das Gewissen ignoriert? Den Rat von Freunden oder Berater überhört? Hast du vielleicht zögernd und nicht auf die Stimme Gottes gehört? Hast du dich überschätzt? Hast du deine Meinung geändert und hast festgestellt, im Nachhinein hättest du sie vielleicht nicht ändern sollen? Im Nachhinein ist man doch immer besser dran. Da kann man sagen, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Aber wenn man die Situation hat und vor sich hat, dann ist man sich ja nicht immer so gewiss. Und dann helfen uns so Momente der Selbstreflexion im Nachhinein zu erkennen, das sind Entscheidungen, die haben Segen mitgebracht, die sind rückblickend gut gewesen. Das hat geholfen, da habe ich Prioritäten gut gesetzt. Das hat wirklich Segen freigesetzt an Zeit und Kraft. Wir stehen in dieser Serie von Elisa, wie ich es angetönt habe, 2. Könige, Kapitel 2, die die Bibel da haben, dürfen aufschlagen, beim Vers 15. Und ich lese da die Stelle, 2. Könige, Kapitel 2, 15 bis und mit 18. Und hier heißt folgendermaßen: Die Prophetenjünger von Jericho, die in der Nähe standen, sahen Elisa und sagten, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Sie kamen ihm entgegen und warfen sich auf die Knie und flehten ihn an und sagten, unter deinen Knechten sind 50 starke Männer. Diese sollte man auf die Suche nach dem Meister schicken. Der Geist des Herrn könnte ihn entrückt haben und auf einem Berg abgeworfen haben oder in einem Tal niedergesetzt haben. Doch Elisa entgegnete und sagte, schickt niemanden. Als sie aber heftig darauf pochten und sagten, doch, wir sollen danach 50 Männer schicken, hätte Elisa das geschehen. Und dann heißt sie, Vers 17, und sie schickten 50 Männer aus und diese suchten 3 Tage lang. Da sie ihn aber nicht fanden, kehrten sie zu Elisa zurück. Er hielt sich noch in Jericho auf und sagte zu ihnen, habe ich euch dies nicht gesagt? Es sind doch so die Momente 1 gegen 50. Der Elisa hat ja miterlebt, wie der Elia aufgenommen worden sind und die 50 Jünger und ein paar mehr, die wahrscheinlich auch Frauen unter dieser Schar kamen, die haben gesagt, das kannst du doch nicht machen, Elisa. Der Elia könnte noch leben. Der ist uns mega viel wert. Das ist unser Meister. Und sie haben mit ihrer Einstellung, mit ihrer Haltung eigentlich einen Sehnenausdruck, ein Mitgefühl ausgedrückt. Hey, das sollte man doch suchen. Könnte sein, dass Gott ihn hat lassen. Wie würde es uns heute im christlichen Sektor gehen, wenn 50 Gläubige von einer Denomination, ich sage jetzt keinen Namen, würden aufstehen und sagen, ich möchte gerne einen Suchtrupp zusammenstellen, um Knochen und die Überreste von Jesus zu suchen. Was würdest du sagen? Würdest du auch sagen, bringt nichts, lass es sein, der ist aufgenommen worden. Okay. Das hat der Elia ungefähr miterlebt. Er hat gesehen, Jesus, also der Elisa hat miterlebt, dass der Elia aufgenommen worden ist und das Knochen oder der Überrest nie nicht irgendwo zurückgeblieben ist. Gott hat ihn wahrhaftig abgeholt. Jedenfalls, er war Augenzeuge, die anderen 50 nicht. Wenn man die Suchaktion in der heutigen Zeit berechnen würde, was denkst du, wie viel das kostet hat? Mit 30 Franken pro Stunde. Also ich habe das Spiel für mich gemacht. 72 Stunden, eben 3 Tage Suchaktion, mal 50 Männer. Das sind also 3600 Stunden Arbeitseinsatz. Mal 30 Franken. Das gibt also 108'000 einfach Lohnkosten. Da sind noch keine Autos dabei, noch kein Helikopter, noch kein Restlichtverstärker, noch keine Zeitung, noch nichts in dieser Art. Also das wäre ein riesen Batzen, den der Steuerzahler dürfte zahlen. Aber es wäre ja vielleicht auch gerechtfertigt. Wie viele Mal hat man schon jemanden gefunden, der verschollen war, der in Not war, der in einem Gletscherspalt irgendwie runtergefallen ist, das vielleicht nicht gerade 50 gebraucht. Und da sind wir froh gewesen, dass eine Rega geholfen hat und dass die Person mit ein paar Erfreuerungen überlebt hat. Suchaktionen, die gut waren. Menschliche Überlegungen haben die 50 Jünger vertreten. Sie sind abgewägt und sie haben ja, vielleicht auch Erfahrungswerte angezogen. Für sie war es nicht ungewohnt in dieser Zeit, dass Menschen entrückt worden sind. Und sie haben gesagt, wir möchten schauen und suchen. Wie oft gibt es denn menschliche Überlegungen, Abwägungen, die wir treffen auf Erfahrungswerte, wo wir anziehen, um Entscheidungen zu treffen, das machen wir alle. Wir haben Erfahrungswerte, Abwägungen, die wir machen und dann anziehen, Referenzen anziehen, um Entscheidungen zu treffen. Aber das sind menschliche Überlegungen, die wir treffen. Und wie gut ist, dass wir mit denen dürfen ins Licht Gottes kommen, uns dürfen zu Gott anbewegen und sie mit ihm dürfen abgleichen. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns reich machen kann als Christen, wenn wir mit allem immer wieder auch zu Gott kommen und können sagen, hey, deine Überlegungen sind so viel grösser und breiter und neuer. Dein Erfahrungswert und das, was du weißt, was wir kommen, ist so viel ja, wohlwollender, als was wir können abschätzen können. Dass wir können sagen im Gebet, prüfen, Herr, was ist dein Wille, was willst du? Herr, was soll ich nicht? Grundvoraussetzungen, dass man überhaupt kann mit Gott abgleichen kann, ist natürlich das, dass man sagt, mir glaubt an Gott. Gott ist mein Glaube, meine Hoffnung. Er ist das Beste. Ich glaube, die Haltung von diesen 50 war richtig, dass sie gesagt haben, sie möchten ihn suchen. Aber die Haltung von diesen 50 Nützlosen auf der Lisa war auch nicht richtig. Und das sind so manchmal so die Momente, wo man nicht nur Entscheidungen hat, Überzeugungen, sondern wo Haltungen zum Vorschein kommen. Und ich glaube, wir tun gut daran, als Gemeinde, als Gläubige, dass wir sagen, nicht nur mit dem, was wir wissen, an Referenzen und Werten und Möglichkeiten rationell entscheiden, sondern wir strecken uns aus, wir suchen nach dem Willen Gottes. Wir möchten unser Wissen und unsere Erkenntnis und unsere Einsicht auffrischen lassen von dem, wie Gott es sieht und nach ihm suchen. Ablegen alles, was uns hindert an dieser Passivität, dass wir überhaupt Gott suchen, möchten wir ablegen. Passivität, Resignation, Verweigerung, wo wir sagen, ja, wir brauchen Gott nicht. Das kann schlimm rauskommen, wenn wir in unserem Leben Gottes Ratschlag, also eben nicht Schläge, sondern Rat, Hilfe, ignorieren. Die Bibel ist voll von Beispielen von Fehlentscheidungen von vielen Menschen. Und ich möchte anhand von Paulus 4 Stationen anschauen, wie der Paulus als Mann, als Diener Gottes Entwicklungen durchgemacht hat, in Entscheidungsmomenten gereift ist. Wir stehen beim Ausgangspunkt, beim Menschlichen. Im Leben von Paulus hat es eine Situation gegeben, und er wollte, dass einer von seinen Mitarbeitern beschnitten worden ist mit etwa 25 bis 35. Er hat von einem seiner Mitarbeiter gefordert, dass er sich beschneiden soll, damit er fähig ist, einen Dienst zu tun an den Juden. Er war ein Sohn von einer gläubigen Mutter, aber Griech. Und er, der Timotheus, wie auch seine Mutter, die haben nichts dagegen gehabt. Und er gemeint nicht. Stell dir vor, heute würde man jemanden aussenden via Mission Plus nach Israel. Und die Voraussetzung wäre, der Herr würde sich beschneiden lassen. Glaubst du, es gäbe Widerstand? Glaubst du, es gäbe eine Diskussion? Was würdest du denken, wenn jetzt Mission Plus würde einen Missionar aussenden zu den Broncos oder zu den Angels und die Bedingung wäre, er wäre voll fett tätowiert? Meinst du, es gäbe eine Diskussion? Was wäre denn das Argument? Das ist jetzt also sehr menschlich, das ist jetzt nicht gerade biblisch, oder? So eine Diskussion haben sie dort damals nicht gehabt. Sie haben das einfach angenommen. Das lesen wir dann in der Apostelgeschichte 16, 1 und 5. Aber bevor es überhaupt so weit gekommen ist, ist der Paulus damals noch Saulus gelaufen mit einem Eifer, mit einem religiösen, gesetzlichen Eifer und hat sogar vom Hohenpriester eine Bestätigung eingeholt, dass er die anderen sozusagen abtrünnigen Juden könnte verfolgen. Und er hat ein Legitierungsschreiben bekommen, dass er die Leute verfolgen, quälen, töten. Und der Saulus war ein Mörder. Und er sagt dann später, ich war aber gleich noch gerecht nach dem Gesetz. Was wir können fast meinen, so einen heiligen Dschihad für den Herr. Wenn du das so überlegst. Und das hat der Paulus wollen und da ist er gelaufen mit einem Denken, mit einer Haltung, mit einer Gesinnung, die gegründet war auf seiner Überzeugung, auf seiner persönlichen Haltung. Das kann nicht sein. Da müssen wir etwas dagegen machen. Und er war getrieben von seiner Verblendung, von seinem Hass, von seiner Enttäuschung. Und er hat mit seiner eigenen Willenskraft auf menschlicher Ebene, auf einer menschlichen Erkenntnisebene gehandelt. Und er hat Menschen verfolgt und er war ein Eiferer. Aber es ist ihm nicht zum Gewinn geworden. Für mich bedeutet Eifer, ich würde es für mich so deuten, Eifer ist eine persönliche Einstellung und Haltung, die gepaart ist mit Willenskraft und Leidensbereitschaft, für das Ziel sich einzusetzen. Und ich glaube, der Saulus hatte Eifer gehabt, die Haltung gehabt, über Leichen zu gehen, alles einzusetzen. Und dann begegnet er, der Saulus, dem Herr. Und dort öffnen sich seine Gedanken. Plötzlich wird er gedanklich sehend, bekommt eine neue Offenbarung. Und er merkt, seine Entscheidungen, die er getroffen hat, die sind nicht mehr richtig. Er sieht sie aus einem anderen Licht, aus einer anderen Perspektive. Äußerlich blind, aber innerlich sehend. Merkt, es war nicht richtig. Und so ist ein Saulus dann zum Paulus geworden. Und wir sehen dann die Geschichte, die Apostelgeschichte 9, wie er nachher total beschämt, wie ein Häufchen Elend, gefastet hat und gebetet hat, 3 Tage lang nichts getrunken und nichts gegessen hat. Und wie Gott an einen anderen Christ, an einen Hananias, hat müssen sagen, so Hananias, beweg dich, komm aus deiner Ängstlichkeit raus, komm raus aus deinen Zweifeln, ich habe für dich einen coolen Job. Du dürftest jetzt nämlich zu einem Mörder gehen, der euch mega plagt hat. Und du sollst für ihn beten, dass er sehen wird. Und du sollst ihm ein prophetisches Wort geben über seine Zukunft, dass er Apostel wird. Und der Hananias hat seine Einstellung auch müssen überprüfen. Er ist auch so in einem Entscheidungsmoment gestanden, der Hananias. Aber er hat sich demütig und gesagt, so wie du willst, nicht so wie ich will. Ich tue meine Meinung zurücksetzen und ich mache das. Und sehr wahrscheinlich ist er mit schlotternden Knien zu dem Saulus angegangen, der dort nur so weise Pupillen hatte. Sehr wahrscheinlich so verklebte Augen, wenn er sie nicht mehr auftun konnte. Schon einfallende Backen und betet für den Mann und nachher geht die Blindheit ab wie Schuppen. Und dann wird der Saulus sehend und lässt sich taufen, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dort sehen wir, wie Gott Männer, Christen braucht, die bereit sind, ihre Entscheidungen und ihre Entscheidungskraft unter der Herrschaft Gottes zu verändern und einzusetzen. Es heisst in der Sprüche, Eifer ohne rechte Erkenntnis ist eine Torheit. Eifer ohne die Erkenntnis, die richtige Erkenntnis Gottes zu haben, ist Torheit. Du kannst eifrig sein für eine Sache, aber wenn es nicht dran ist oder wenn es falsch ist, dann bringt der ganze Eifer nichts. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ein Eifer für die richtige Sache bringt einen Segen, bringt einen Gewinn,
bringt die Mehrung von Erkenntnis, bringt das, das Ziel Gottes zur Existenz kommen. Sei das in der Politik, sei das in deiner Ehe, sei das in deinem Job oder sei es in deinem ganz persönlichen Leben. Wir stehen ja immer noch bei dem Punkt, menschliche Entscheidungskraft, Entscheidungen zu treffen. Sind sie, ja, wie tun wir das? Was ist richtig, was ist nicht richtig? Es hat so eine Ältestenschaft gegeben, auch in der Apostelgeschichte lesen wir die Situation, wo eine Ältestenschaft musste diskutieren, über was sollen wir essen und was sollen wir nicht essen. Über Reinheitsgebote haben sie diskutiert und sie sind zum Schluss gekommen, als Ältestenschaft und Apostel, wir sollen sich fernhalten von ersticktem Fleisch, von Götzen, Fleisch und Blut, also Opferblut und von Unzucht. Und nachher sagt man dort, oder heisst es dort in der Apostelgeschichte 17, 28, die Entscheidung, die sie getroffen haben, heisst es nachher dort, und dem Heiligen Geist und uns hat es wohlgefallen. Man könnte sagen, uns und dem Heiligen Geist hat es wohlgefallen, was wir entschieden haben. Ich glaube, es gibt so die Ebene, wo wir mit aufrichtigem, gewissenhaftem, sorgfältigem Prüfen Entscheidungen reifen lassen und plötzlich merken wir, das ist eigentlich unter dem Segen Gottes. Es gibt es natürlich auch, dass wir ohne diese Grundlage von Jesus Entscheidungen reifen lassen, die nicht unter dem Segen Gottes sind. Aber auch dann noch wird es Momente geben, wo Menschen entscheiden, Gläubige, gottesfürchtige Leute entscheiden und sagen, Herr, da, das gesächten wir und Gott sagt, und ich werde es segnen. Joyce Meyer schreibt in einem Buch, sie hat schon viele Projekte angefangen und mit Gott dann immer ein bisschen gekämpft, warum er dann nicht gesegnet und vollendet hat, was sie angefangen hat. Und dann schreibt sie ein paar Sätze später, nicht alles, was sie selber angefangen hat, muss Gott vollenden. Nicht alles, der Christ alles macht und tut, muss Gott bejahen. Auch das gibt es. Wir kommen zum zweiten Aspekt, zum zweiten Punkt. Menschliche Entscheidungen und Pläne, wo der Heilige Geist nicht dafür ist. Ich möchte da auch wieder den Paulus vorheben. Wir haben ja gesehen, dass er dort nicht interveniert hat, wo er von seinen Mitarbeitern die Beschneidung gewünscht hat. Aber nachher sehen wir in der Apostelgeschichte 16, 6 bis 7 folgendes. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Pyreniens zu der Provinz Gallien. Eigentlich hatten sie vor, die Botschaft Gottes in der Provinz Asiens zu verkünden, aber der Heilige Geist hinderte sie daran. Vers 7. Als sie dann Mysien näherten, versuchten sie nach Britien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu Christi nicht zu. Ein Paulus, der eigentlich jetzt für das Evangelium hätte vorwärts gehen, wird zweimal gehindert vom Heiligen Geist einen Weg einschlagen. Und es steht nicht, warum der Heilige Geist das nicht wollte. Es heisst einfach, er hinderte. Und sehr wahrscheinlich haben sie gebetet, angehört, haben geprüft und sind zu Einsicht gekommen, Gott hat einen anderen Weg. Und dann haben sie das zweite Mal wieder müssen beten, warum klappt es jetzt wieder nicht? Und dann haben sie wieder müssen sehen, es ist Gottes Geist, der sie hindert. Es ist nicht der Widersacher, es ist nicht Unglaube, es ist nicht jenes oder dieses, sondern es ist Gottes Geist selbst, der Geist der Wahrheit, wo sie möchte anders leiten. Im Johannesevangelium 16, 13 heißt es folgendes: Wenn der Helfer, der Beistand kommen wird, der Geist der Wahrheit, er wird euch volles Verständnis der Wahrheit geben. Denn er wird nur das sagen, was ich ihm selbst gesagt habe. Also der Heilige Geist wird nur das sagen, was er selbst von Gott, dem Vater, Sohn gehört hat. Und er wird euch das Zukünftige lehren. Und die Männer, der Paulus, der Timotheus, seine Begleiter, die haben gewusst, wir können und müssen unter der Führung Gottes leben, stehen und handeln. Und das haben sie angenommen. Sie haben angenommen die Verheißung, meine Schafe werden meine Stimme hören. Und nachher lesen wir zwei Verse später, wie er, der Paulus, in einem Traum einen mazedonischen Mann gesehen hat, winken. Sehr wahrscheinlich hat er Kleider erkannt von den Mazedonier. Die haben früher alle ihre Trachten oder ihr Outfit gehabt, wie wir heute unser Outfit haben. Und er hat einen mazedonischen Mann gesehen, winken. der ihm ruft, komm über. Apostelgeschichte 16, 8 bis 10. Und dann haben sie das als göttliche Weisung angenommen und sind sofort mit einem Schiff nach Mazedonien gefahren. Und Gott hat sehr wahrscheinlich gewusst, das sind Hunderte, das sind Tausende, das sind Zehntausende Menschen offen, hungrig, sehnend nach dem Evangelium. Und so ist das Evangelium nach Europa gekommen. Ich finde das mega bewegende Geschichte, dass ein Paulus zweimal gehindert worden ist vom Heiligen Geist, damit das Evangelium nach Europa kommt. Sonst wäre er nämlich richtig Türkei drauf. Und eine Frau war dann vorbereitet von Gott, war ja gläubig an Israel, an Gott Israels. Und deren Herz hat Gott aufgetan. Und sie ist gläubig geworden mit ihren Frauen. Und so ist das Evangelium via Mazedonien draufgekommen. Ich finde das eine ganz sehr eindrückliche Geschichte, wie Gott interveniert, wie Gott dazwischen steht und sagt, nicht so, wie du jetzt vorhast, sondern ich habe noch viel etwas anderes parat. Und wenn er dann auch seine Diener darauf aufmerksam macht, dass sie erkennen können, es ist nicht irgendetwas Eigenes, Gebetswiderstand, wo man nicht gebetet hat, sondern es ist der Herr. Und dann haben sie das können annehmen. Wir kommen zum dritten Punkt. Der Wandel im Herz von Paulus, wo er zur Einsicht kommt, nicht so wie ich will, sondern so wie der Herr will. Paulus hätte die Beschneidung gewünscht von Timotheus. Später hat er einfach vorwärts gemacht, unter göttlicher Inspiration hat er evangelisieren. Er hat zweimal müssen merken, es klappt doch nicht ganz so, wie er das wollte. Er bekommt die Vision. Und nachher lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er zum Punkt kommt, wenn es Gottes Wille ist, so werde ich. Und das ist eine Haltung, die zum Ausdruck kommt. Wenn es Gottes Willen ist, so wird es kommen und klappen. Wenn es Gottes Willen ist, so wird der Segen drauf sein. Und er hat eine Wandlung ist geschehen im Leben von Paulus. Mehrmals hat er gesagt, wenn es der Wille vom Herrn ist, würde ich jenes und dieses tun, würde ich so und so lange hier in dieser Gemeindegründungsphase dabei sein und sonst wieder weitergehen. Und mehrmals hat er seine eigenen Wünsche und Gefühle und Überlegungen und Wünsche von anderen müssen prüfen im Licht und in der Gegenwart Jesu. Er musste sagen, nicht so wie ich will, sondern so wie du willst. Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage, dass man überhaupt fähig ist, einzugehen auf Gott, Gottes Wille, Gottes Reden. Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung von Demut, die es uns einfach macht, zu reagieren, flexibel zu bleiben, gelenkig zu bleiben und zu laufen, so wie es Gott möchte. Ich habe schon zum letzten oder zweitletzten Punkt. Ich möchte anschauen, wir sind jetzt beim Menschlichen gewesen, was der Mensch hat wollen. Wir haben angeschaut, wie der Heilige Geist interveniert gegen einen Mensch. Und wir haben angeschaut, wie eine Grundhaltung kann sein von Offenheit, so wie du willst, nicht so wie ich will. Und jetzt kommen wir zu einem Aspekt, wo uns die Apostelgeschichte auch zeigt. Was ist, wenn Gläubige etwas von einem möchten, wo nicht nach dem Willen Gottes ist? Der Paulus hat ja seinen Dienst gehabt, ist auf die erste Missionsreise, ist auf die zweite und auf die dritte. Und dort sehen wir, dass er innerlich in seinem Geist gewusst hat, er muss nach Rom und für das Evangelium sterben. Das hat er innerlich schon gewusst. Und dann kommt er nach Caesarea, kommt in das Haus vom Evangelist Philippus. Dort hat es vier Töchter gehabt, die alle Gaben gehabt von der Weissagung, von der Prophetie. Wir haben also dort eine charismatische Session gehabt, es ist also prophezeit worden und sehr wahrscheinlich abgegangen. Das war dort gewesen, der Paulus mit seinen Freunden in dem Haus von dem Evangelist. Und dann lässt man hier in der Apostelgeschichte 21 folgendes. 21 Vers 10 bis und mit 14. Und wir blieben einige Tage dort. Während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet mit dem Namen Agabus. Er stellte sich in unsere Mitte, gürtete seine Hände und Hände und Füße und sagte, Paulus, so wirst du gefangen genommen, weggeführt. Also der hat, ist gerade im Mittelpunkt gestanden vom Interesse, die Aufmerksamkeit gehabt, und er hat eine prophetische Darstellung an Paulus illustriert. Du wirst gefesselt werden an den Füßen und an den Händen und du wirst leiden und du wirst sterben. Das war eine prophetische Weisung. Ein Prophet, der das gesagt hat, das war nicht sehr aufbauend nach 1. Korinther 14. Es soll aufbauend, tröstend und ermutigend sein. Es war eher so ein Schlag auf den Kopf, du musst sterben. Und dann hat es ja die vier Frauen gehabt, den Philippus gehabt, als Evangelist, da hat es Mitarbeiter gehabt. Und dann lesen wir nachher im Vers 12, dass sie ihn inständig bittet haben, nicht abzureisen von dem Ort und nach Jerusalem zu gehen. Er soll doch ein bisschen nüchterner sein und sein Leben nicht aufs Spiel setzen. Und sie haben geweint und gejammert und sentimental alles probiert, heute würde man sagen, emotional manipuliert. Und dann sagt er, was macht ihr mein Herz schwer? Warum tun ihr so? Ich bin auch bereit, für Gott zu sterben, mich gefangen zu nehmen. Denn Sterben ist mein Gewinn, Christus ist mein Leben. Das haben wir in dem Galaterbrief gehört, man das. Und dann sagt er wieder, möge es geschehen, wie der Herr vorhat. Und da hätte Paulus dann innerlich müssen fest sein. Er ist ja die Stationen gegangen, was er wollte, was nicht in der rechten Erkenntnis war und der Gesetzlichkeit. Und einmal hat er für das Evangelium vorwärts gehen, ist gehalten worden. Einmal ist er als Patriarch aufgestanden und gesagt, so, die Mitarbeiter musst du beschneiden oder tätowieren für das Missionsgebiet. Ist er dann schon noch ein fordernder Apostel gewesen. Und hier ist er mit Leuten zusammen gewesen, die ein Herz teilt haben. Und plötzlich fangen die an zu brüllen, zu rennen, ihn bestürmen, auf ihn eindringen, einreden. Sie haben alles versucht und alles gegeben. Und er sagt, stopp, hört auf. Ich muss Gott zuerst gehorsam sein. Ich weiss in meinem Innersten, das ist mein Weg. Wir lesen dann im Thessalonikerbrief, dass ihn auch Satan einige Mal hindern wollte. 2. Thessalonikerbrief 2,17 bis 20 sehen wir, auch Satan hinderte die Pläne Gottes oder durchkreuzte die Pläne Gottes. Aber es war nicht der Teufel, der Paulus umbringen wollte, sondern es war der Plan Gottes, dass der Paulus zum Kaiser kommt. Und manchmal denken wir ja so humanistisch, wenn es dann darum geht, Leid oder Opfer zu erbringen, wo es alles braucht. O Herr, warum das? Und wieso dieses? Warum hast du das zugelassen, dass im Jemen diese und jene Familie gefangen genommen worden ist? Warum hast du zugelassen, dass in der Türkei 2-3 Christen umgebracht worden sind? Weil sie Literatur verteilt haben. Warum lässt du das zu, dass ein Missionar stirbt bei seinem Einsatz? Warum? Und manchmal ist es Gott wohlgefallen, dass seine Kinder, seine Söhne, seine Töchter das Leben können ablegen, damit andere plötzlich aufwachen. Er hat sich nicht mehr abbringen lassen, obwohl ein prophetisches Wort da war, das der Wahrheit entsprochen hat und obwohl ihn alle die lieben Geschwister bestürmt haben, nicht zu gehen. Er ist innerlich fest geblieben. Und wir kommen zum Schluss und wir schauen den letzten Punkt an. Ich habe schon kurz erwähnt, Hinderungsgründe Satans, um Entscheidungen, Beschlüsse zu verhindern. Auch das gibt es. Die Bibel spricht davor. Wir haben es im 2. Thessaloniker 2,17 bis und mit 20. Und hier schreibt der Paulus in einem anderen Zusammenhang, wo er eine Dienstreise wollte machen, nach Thessaloniki, hat er hier gesagt im Vers 18, ich, Paulus, versuchte mehrmals zu euch zu kommen, aber bisher hat der Satan alle diese Pläne durchkreuzt. Doch wir geben nicht auf. Auch das gibt's. Wir sehen ja dann auch, wie nachher die fundamentalistischen Juden, Sadduzäer und Pharisäer Mordanschläge wollten ausüben gegenüber dem Mann, der das Evangelium nach Italien hätte bringen sollen, zum Kaiser. Natürlich gibt es Hinderungsgründe auch in der Wetterlage, mit Unglück und Unfällen, mit unerklärlichen Wetterphänomenen, Schiffbruch und alles Mögliche. Das gibt es manchmal auch, so unerklärliche Gründe, die einen Dienst hindern, die Pläne vereiteln. Und auch da wollen wir einfach auch aufmerksam sein, dass es solches auch gibt. Ich möchte die Gedanken zusammenfassen und zum Schluss kommen. Nicht alles, was wir Menschen möchten, auch wenn wir gläubig sind, bejaht automatisch Gott. Er muss nicht alles segnen, was wir möchten oder gar vollenden. Auch wenn wir wiedergeboren sind, nicht. Auch da ist er der Vater, der gerechte Vater, der lehrt und erzieht. Aber es heisst auch Folgendes, dass der Geist der Wahrheit uns lehrt. Dass Entscheidungen, die wir auf der Haltung von der Demut und von der Lernbereitschaft, von der Offenheit gegenüber Gottes Reden treffen und reifen lassen, dass er sich segnen kann. Es gibt Momente, wo der Heilige Geist hindert. Es gibt aber auch Momente, wo der Widersacher hindert. Es gibt aber auch Momente, wo weder der Geist Gottes, weder Menschen, noch eine Gemeinde, noch irgendjemand etwas dagegen hat. Also ich hoffe jetzt nicht, dass die Gäste tätowieren oder weiss nicht was. Oder? Aber es gibt Menschen, wo gar niemand jemand, wo nicht mal vielleicht ein schlechtes Gewissen hast. Ein Gewissen ist nicht der letztendliche Ausschlagspunkt. Das Gewissen ist eine Formung von Prägung, die du bekommen hast. Und auch die muss sich ausrichten auf dem Wort Gottes und auf dem Geist Gottes. Ich möchte gerne abschliessen, beten und dich fragen, ob du grundsätzlich immer wieder das Ja hast, gegenüber Gott offen zu sein, deine Einstellung, deine Einsicht, deine Entscheidungen, deine Haltung, deine Grundlage, wie du entscheidest, sei es jetzt das Gewissen oder anders, von Gott offen zu legen, ihm darzulegen, ihm anzubefehlen und zu sagen, hey, du bist der Grund und Boden, warum er sich, wie ich entscheide. Du kannst mich erneuern, du kannst Offenheit geben für Sachen, die ich jetzt noch nicht sehe, für blinde Flecken oder anders. Du kannst zu mir reden, du kannst zu meiner Frau reden, du kannst zu Brüder reden, die ich wertschätze, die ich darauf höre. Du kannst zeigen, wenn es einen anderen Weg gibt. Wir möchten gerne beten. Jesus, manchmal ist es nicht einfach zu entscheiden. Oft wissen wir nicht, was richtig ist. Aber sehr oft wissen wir, was richtig wäre. Denn du hast es in unserem Herz schon bestätigt, sagen das die kleinen Sachen, oder sagen das grössere Sachen, oder sagen das ganz allgemeine Angelegenheiten. Du führst uns. Danke, dass wir nicht in eine Angst kommen müssen bei jeder kleinen Entscheidung, könnten wir gegen die Willen verstoßen, sondern dass wir auch in einer gewissen Reife, in einer gewissen Freiheit können Entscheidungen treffen können. Sagen das, was wir sollen anlegen am Morgen, dass wir nicht verunsichert sind und das Gefühl haben, jetzt kommt so viel ein kleines Detail darauf an, sondern dass wir können aufschauen können zu dir, der uns bejaht, der uns Freiheit gibt, Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt auch Momente, Jesus, wo wir ganz stark angewiesen sind auf dein Reden, auf dein Führen, auf dein Helfen, auf dein Einreden, dass wir eine tiefe Sicherheit, eine tiefe Ruhe davon haben, in dem, wo wir entscheiden. Sei das, wenn es unsere Ehe betrifft, sei das, wenn es die Arbeit betrifft, sagt das, wenn das etwas anderes betrifft. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns hilfst als Ratgeber. Dass du uns hilfst mit deiner Weisheit. Dass du uns hilfst mit Einsicht und Erkenntnis. Dass du uns hilfst mit dem Geist der Offenbarung. Dass du uns hilfst mit geöffneten Augen, mit hörenden Ohren. Dass du uns hilfst und uns an Hand nimmst. Dass du uns führst auf deinen Weg. Ich danke dir vielmals, Jesus, dass du gerade uns als Gläubige segnest mit der Gewissheit, dass du mit uns kommst, dass du der Herr bist, der bei uns ist und mit uns ist. Dass du der bist, der uns vorangeht, dass du der bist, der will, dass wir auf deinen Wegen gehen. Du sagst im Psalm 37, befiehlt dem Herrn eure Wege und so wird er es recht machen. Jesus, wir wollen unsere Wege dir anbefehlen. Wir wollen dir danken, dass du uns immer wieder führst, inspirierst und segnest. Danke vielmals für deine Gegenwart. Danke vielmals, dass wir zunehmen dürfen, dass wir reifen dürfen. Herr, auch gerade an Weisheit und Erkenntnis. Danke vielmals für die Zeit, die wir anhören dürfen auf dich. Dass wir anhören können, Herr, auf das, was du flüsterst, was du mir sagen willst. Danke vielmals, dass wir wirklich effektiv deine Stimme in kleinen alltäglichen Sachen hören dürfen, aber auch wenn es um Grösseres geht. Amen.